Ja, mein Name ist jetzt. Ich komme aus der Gegend von Düsseldorf. Wie gesagt, ich habe ein Buch verfasst, oder eher eine kleine Broschüre. Kurze Weltgeschichte des Faschismus ist Anfang des Jahres rausgegeben worden von der Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen und Anarchisten bei der Edition Assemblage in Münster. Und wie der Titel schon sagt, hat es so eine globale Perspektive gehabt und sollte eigentlich einen historischen kurzen Überblick geben über die Entstehungsgeschichte des Faschismus. Wie gesagt, heute eher fokussiert auf Europa. Ich werde kurz vorstellen die drei als klassisch geltenden Faschismen, also die Bewegungen in Italien, Deutschland und Spanien, die so ab etwa Anfang der 20er Jahre entstanden sind. Ich wollte dann zumindest ein Beispiel geben für eine zeitgenössische Bewegung, die auch in den 30ern sich entwickelt hat, die auch in die Macht gelangt ist, aber nur als Marionettenregime der Nazis in Ungarn, das ist die Fallkreuzerbewegung. Die finde ich deshalb interessant, weil da ein Brückenschlag in die Gegenwart möglich ist, weil diese Bewegung sehr großen Rückhalt inzwischen wieder erfahren hat in Ungarn. Das aber wirklich nur ganz kurz, und dann werde ich nur ein kurzes Resümee und Ausblick geben. Wie gesagt, ich würde jetzt in Italien anfangen, aber würde erstmal fragen, ob ihr irgendwelche Anregungen habt, was ihr wissen wollt, damit ihr am Schluss nicht enttäuscht seid oder ich gegebenenfalls darauf eingehen kann. Auch zwischendurch könnt ihr jetzt halt fragen. Ich würde dann, wenn es zu lange wird, irgendwann meinen Mist kürzen, weil ich muss dann irgendwann so gegen 10:30 am Bahnhof sein, wenn es geht. Ja, habt ihr irgendwie ein Thema, was euch besonders interessiert?
Ich würde gerne noch wissen, wie es in anderen Ländern aussieht. Also nicht nur Italien, Spanien und so, da weiß man ja schon ein bisschen, aber ob in anderen Ländern auch so faschistische Bewegungen hat.
Jetzt zeitgenössische, also bis zum Zweiten Weltkrieg, oder, weil das war jetzt der Fokus, das ist im historischen.
Ja.
Welches Land würde dich hier besonders interessieren? Weil ich bin nicht in allen gleich stark bewandert.
Mich würde einfach interessieren, ob es in anderen Ländern auch so faschistische Bewegungen gibt.
Die gab es in fast allen.
Ja.
Fast allen Ländern. Ein Beispiel für in England gab es eine entsprechende Partei von Mosley gegründet, der sehr stark an die Nazis angelehnt war. Der hat aber keinen großen Rückhalt, weil während des Weltkriegs dann die patriotische Stimmung überhand genommen hat und das Deutsche Reich zum Glück nicht in die Lage gekommen ist, das Land zu besetzen. Das war ja in vielen anderen Staaten anders. Ich habe jetzt erwähnt Ungarn, da sage ich was zu. Ähnliche Entwicklung in Kroatien. Da gab es die Ustascha-Bewegung, die stark antisemitisch war, die mit Rückhalt der Nazis als Gegengewicht für Serbien an die Macht gelangt ist. Es gab in Norwegen unter einem Kollaborateur namens Kiesling oder Quisling eine entsprechende Bewegung. Also es gab kaum ein Land, in der in Europa zeitgenössisch nicht eine entsprechende Bewegung entweder angelehnt an Italien oder und Deutschland entstanden ist. Aber mit Ausnahme der drei klassischen Faschismen sind die in der Regel nicht aus eigener Kraft an die Macht gelangt, sondern nur als Marionettenregime. Es gibt eine Ausnahme, das ist Österreich. Es gab ja schon vor dem sogenannten Anschluss 1938 gab es ein Faschistoides-System unter einem autoritär-konservativen selbsternannten Führer namens Engelbert Dollfuß. Das war aber eher angelehnt in Italien. Es gab eine Konkurrenz zu Deutschland, weil die Bewegung, die Dollfuß angeführt hat, für die Selbstständigkeit Österreichs eingetreten ist. Es war eine Ständeregierung, also es das war ganz klassisch für faschistoide Bewegungen, dass nach Berufszweigen geordnet werden sollte. Und das werden wir gleich sehen. Unternehmer und die Arbeiterschaft sollte vereint werden in entsprechenden Organisationen. Es sollte eine Synthese entstehen. Es war immer eine Mogelpackung, weil letztlich sind die Eignungsverhältnisse gleich geblieben. Dollfuß wurde 1934 umgebracht von glaube, zwei Attentätern, die der österreichischen NS-Bewegung angehörten. Und es dauerte dann 4 Jahre, bis dann der sogenannte Anschluss kam. Eigenständige Modelle gab es, also es ähneln sich eigentlich immer die Muster. Es gab je nach Land natürlich nationalistische Ausprägungen, zum Beispiel in Rumänien die Eiserne Garde, die war stark auch katholisch geprägt. Ähnlich gilt das auch für Ungarn, was ich gleich sehen werde. In dem Buch sind auch außereuropäische Staaten zumindest kurz angesprochen. Ich habe in Südamerika habe ich das Peron-Regime oder Südafrikas Apartheidsregime, das auch entsprechende Wurzeln hat. Aber es würde, also erfahrungsgemäß, ich bin noch ganz froh, dass die Anfrage kam, mich mal auf Europa zu beschränken, weil ich irgendwie nicht den Dreh finde, das komprimiert in 60 bis 90 Minuten darzustellen und das auf Dauer dann auch irgendwie Leute erschlägt. Drum frage ich am Anfang jetzt lieber, was ihr hören wollt. Ich würde zu allem was sagen, aber ich kann mein Konzept auf jeden Fall kürzen oder variieren. Ich könnte auch währenddessen jederzeit mit wegen fragen. Das ist für mich auf jeden Fall okay. Ist es soweit als Erster? Ja. Sonst irgendwelche Anmerkungen? Lege ich einfach los. Sieht man, das ist mein Cup ist irgendwie.
Ist das okay?
Für mich auf jeden Fall. Gut. Zur Begriffsherleitung, das ist sogenannte Fasces. Ne? Ihr merkt, der Ursprung des Wortes Faschismus, das geht auf Entwicklung im antiken Rom zurück. Diese Fasces waren Rutenbündel mit Beil und galten im antiken Rom als Herrschaftssymbol. Es gibt noch einen anderen Wort und Ursprung, Fascio, das heißt Bund auf Italienisch, und dieser Begriff wurde aufgegriffen Ende des 19. Jahrhunderts von revolutionären Gruppierungen der radikalen Linken, zum Beispiel von Landarbeitern, Landarbeiterinnen auf Sizilien. Und während des Ersten Weltkriegs erfolgte eine Vereinnahmung durch die Rechte in Italien. Das waren in erster Linie sogenannte Nationalrevolutionäre, die forderten den Kriegseintritt Italiens auf Seiten der Entente-Mächte. Das waren die Alliierten, die gegen Österreich, Ungarn und Deutschland in den Krieg gezogen waren. Und diese sogenannten Nationalrevolutionäre hatten eine Leitfigur damals schon, das war Benito Mussolini. Das war ein ehemaliger Sozialdemokrat, der Chefredakteur des Avanti war, quasi des italienischen Vorwärts. In dem Buch habe ich mich immer bemüht, zu jedem Land, das behandelt wird, einen kurzen historischen Rückblick zu geben. Das mache ich hier nur ganz kurz, aber es ist interessant, um nationalspezifische Muster oder auch nationenübergreifende Aspekte festzustellen. In Italien lässt sich feststellen, dass es sehr spät zu einer Nationalstaatsbildung kam, und zwar erst 1861. Italien versuchte dann ziemlich rasch die Konkurrenz der Großmächte einzutreten, und wie das damals üblich war, wurde versucht, Kolonien zu erlangen. Italien orientiert sich Richtung Mittelmeer und wollte das Kaiserreich Abessinien besetzen. Das ging aber mächtig schief. 1896 gab es eine verheerende Niederlage gegen die Truppen des abessinischen Kaisers in der Schlacht von Adua. Das ist deshalb interessant, weil es eine Art nationales Trauma war, das auch Mussolini dann bediente später. Italien war eigentlich mehrere Jahrzehnte lang auf Seiten Deutschlands und Österreich-Ungarns gewesen, im sogenannten Dreibund. Entschied sich dann aber 1915 gegen diese ehemaligen Bündnispartner in den Ersten Weltkrieg einzutreten, erhielt dafür relativ große Gebietsgewinne, zum Beispiel die Hafenstadt Triest, aber auch Südtirol. Das ging den Nationalistenkreisen aber nicht weit genug, und sie sprachen vom sogenannten verstümmelten Sieg und forderten weitere imperiale Bestrebungen. Dazu kam es nach dem Ersten Weltkrieg zu wachsenden sozialen Spannungen. Immer wieder ereigneten sich Landbesetzungen, Streiks, Hungerrevolten. Das war einerseits dem Umstand geschuldet, dass die Kriegsteilnahme zu einer Staatsverschuldung geführt hatte, Darüber hinaus gab es schon damals den bis heute prägenden Gegensatz zwischen dem industrialisierten Norden und dem eher ländlich geprägten Süden. Der war damals noch viel ausgeprägter. Ja, es war eine sehr aufgeheizte Stimmung nach dem Ersten Weltkrieg. Und in diese Stimmung hinein kam es zur Geburtsstunde der faschistischen Bewegung. Das war im Mai 1919. Auf Initiative Mussolinis trafen sich in Mailand rund 200 Personen. Das waren ehemalige Soldaten, Arbeitslose und aber auch eine ganze Reihe ehemaliger Linksintellektueller, die jetzt die Seiten gewechselt hatten. Und die schlossen sich zum sogenannten italienischen Kampfbund zusammen. Auf der Agenda standen zunächst eigentlich eher klassische Forderungen der Arbeiterbewegung, zum Beispiel Einführung des 8-Stunden-Tags oder von Mindestlöhnen. Aber mit diesen Forderungen ging die Bewegung Mussolini und Konsorten nicht schnell genug voran. Es bildete sich kein starkes Wachstum heraus. Und dann wurde die Strategie gewechselt und es wurden paramilitärische Einheiten gebildet. Die hießen auf Italienisch Squadres, Geschwader. Legten sich ein uniformes Auftreten zu, die berühmten Schwarzhemden, Militärstiefel, und griffen immer systematischer Ziele der Arbeiterbewegung an. Meistens mit Billigung lokaler Behörden und örtlicher Honorationen wie Großgrundbesitzer, die sich vor sozialen Unruhen fürchteten. Allein im ersten Halbjahr 1921 kam es offensichtlich zu mehr als 700 entsprechenden Angriffen. Das waren regelrechte Strafexpeditionen. Die fielen halt in eine Stadt oder ein Dorf ein und griffen alles an, was sie halt der linken Bewegung zuordneten. Dadurch wurde ihnen Beachtung zuteil und sie erhielten den entsprechenden Massenzulauf. Und schon Mitte 1921 hatte die Bewegung 200.000 Mitglieder. Soziale Basis war damals schon die Mittelschicht, auch das ein Phänomen.
Das geht mir ein bisschen zu schnell. Also die kamen aus teilweise linken Spektrum und wieso kamen sie dann im Gegensatz zur Arbeiterbewegung und warum haben sie dann noch Zulauf gekriegt? Also das ist doch interessant, diesen Mechanismus zu analysieren.
Also es waren einerseits waren das Leute, die nicht aus der Sozialdemokratie kamen, sondern eher aus einem syndikalistischen Spektrum. Das heißt eine militante Gewerkschaftsbewegung. Und diese Bewegung, Italien zumindest, hatte im Laufe des Ersten Weltkrieges eine nationalistische Wendung genommen. Die hatten sich an den nationalistischen Phrasen berauscht und lehnten strikt den Internationalismus jetzt der internationalen Arbeiterbewegung ab. Und es gab natürlich das neue Phänomen der Revolution in Russland. Und das würde ich auch als starkes Feindbild, das diese Leute verfochten haben, als sehr prägend erachten.
Aber war doch eine teilweise Massenbewegung. Woher kam dieser Zuspruch aus der Masse? Was hat die Masse bewogen?
Die Masse hat bewogen einerseits die eigene soziale Lage. Der Massenzulauf, und es gab Mitläufer aus der Arbeiterschaft und aus dem ländlichen Spektrum, aber die Funktionärselite kam immer und eigentlich bei fast allen faschistischen Bewegungen aus der Mittelschicht. Und ich komme da nochmal näher im Zusammenhang mit Deutschland drauf zu sprechen. Das waren Leute, die den eigenen Abstieg fürchteten, die Angst hatten, dass bei einer kommunistischen Machtübernahme ihre eigenen Privilegien flöten gehen würden. Und die sich aber sehr stark trotzdem als revolutionär erachteten, die ein starkes kriegerisches Männlichkeitsideal verfolgten. Und gut, das sind ja auch Sachen, die in Deutschland nicht anders waren. Die Bewegung hat sich ja, das war ja eigentlich sehr paradox, die Nazi-Bewegung hat sich als nationalsozialistisch bezeichnet. Also hat auch versucht, an diese Wurzeln anzuknüpfen, hat auch von der Symbolik her das ganz stark gemacht, hat versucht, der linken Bewegung die Leute abzuwildern, aber war darauf angewiesen, dass sie Unterstützung erhielt von der Mittelschicht und von konservativen Eliten. Und keine dieser Bewegungen, auch die ich ja jetzt, gut, Spanien ist eine Ausnahme, es war ein Bürgerkrieg, aber sowohl Italien als auch Deutschland ist ja nicht durch die Revolution dann faschistisch geworden, sondern durch eine Machtübergabe. Und es war auf jeden Fall jeweils diese linken Anleihen waren eine Mogelpackung. Aber das Phänomen, dass gerade die aggressive und militante Richtung den Massenzulauf erhielt, ist in der Tat aus heutiger Sicht, glaube ich, schwierig zu begreifen. Ist, glaube ich, aber, ich weiß das besser von der Mentalität her für Deutschland, da waren zum Beispiel die Freikorpssoldaten. Da komme ich auch drauf zu sprechen. Das waren Leute, die im Ersten Weltkrieg gekämpft hatten, die zurückkamen, neue politische Heimat suchten und sich von linken demokratischen Kräften verraten fühlten. Und dann diese radikal rechte, extrem rechte Bewegung mitbegründeten, weil sie sich auch um die Fründe ihres Kampfes betrogen fühlten. Sie hatten für ihr Vaterland gekämpft und Vaterlands Verräter hatten ihnen den Sieg versagt. Ich glaube, das muss man auch mit einbeziehen. Das sind zwei, drei Erklärungsansätze, die ich zumindest dafür habe. Ja? Der nächste Entwicklungsschritt in Italien war die Bildung einer Partei. Die erfolgte dann im November 1921. Diese Partei hatte aber bei Wahlen zunächst keinen Erfolg. Also ich glaube, im April 1922 gerade mal 35 von 500 Sitzen. Das ist keine Massenpartei. Nichtsdestotrotz sah Mussolini im Herbst 1922 die Möglichkeit zur Machtübernahme gekommen. Anders war ein sozialistischer Generalstreik, der ausgerufen wurde, der aber keinen Erfolg hatte. Und als dieser Streik zu Ende ging, proklamierte dann Mussolini den sogenannten Marsch auf Rom. Das war am 28. Oktober 1922. Er mobilisierte insgesamt 14.000 Anhänger, die in drei Kolonnen Richtung Hauptstadt marschierten. Das war eigentlich ein militärischer Bluff, weil die waren so gut wie gar nicht bewaffnet, schlecht ausgerüstet. Allein die römische Garnison hatte mehr als doppelt so viele Soldaten. Hätte diesen Marsch locker beherrschen und kontrollieren können. Nichtsdestotrotz entschloss sich der italienische König, Viktor Emmanuel III., Mussolini die Regierung anzutragen. Ich kann auch nur spekulieren, wieso er das tat. In der Forschung wird gesagt, er fürchtete Sympathisanten innerhalb der hohen Militäradministration. Er hat wohl auch einen Bürgerkrieg befürchtet und ihm waren im Zweifelsfall wahrscheinlich die Schwarzhemden lieber als ein sozialistischer Generalstreik. Ich habe hier zwei Bilder. Das hier sind Marschteilnehmer. Da sieht man, dass es eigentlich ein relativ wilder Haufen ist. Und hier ist dann Mussolini in Rom selber, kurz nach der Ankunft, inmitten von anderen hohen faschistischen Funktionären. Was wollte Mussolini zu diesem Zeitpunkt, beziehungsweise was wollte die faschistische Partei? Prägend für eigentlich alle faschistischen Bewegungen dieser Zeit ist, dass er eben keine sehr originelle Theorie anbot. Im Gegenteil, der frühe Faschist Luigi Freddi hat mal gesagt, der V-Schlag ist die Synthese der Theorie. Also letztlich kommt es auf Aktion an und die Aktion bestimmt dann das Weltbild. Dennoch gibt es eine Reihe weltanschaulicher Kernelemente. Ein wichtiges Kernelement ist für die Staatsfixierung. Mussolini sagte 1932, zitiere, für den Faschisten liegt alles im Staat und es existiert nichts Menschliches oder Geistiges von Wert außerhalb des Staates. Damit ging einher ein extremer Nationalismus und im Fall Italiens war das so, dass dieser Nationalismus damit begründet wurde, dass die faschistische Bewegung jetzt anknüpfte an das antike römische Imperium und Mussolini hat sich ganz deutlich so auch inszeniert. Es herrschte das Prinzip von Führung und Unterordnung. Deutlichster Ausdruck war der Kult, den Mussolini um sich selbst zelebrieren ließ. Hier ist zum Beispiel ein immer noch vor dem römischen Olympiastadion stehendes Monument, ein 1932 erbauter Obelisk. Ich lesen wir, 17,40 Meter hoch, 300 Tonnen schwer, Inschrift Mussolini Dux, Mussolini der Führer. Was mir, bis ich da recherchiert, aber auch nicht bewusst war, das Ding blieb nach dem Zweiten Weltkrieg unangetastet. Es wurde 2006 restauriert. Auch die Inschrift existiert offensichtlich noch und sie wird auch nicht in irgendeiner Form ideologiekritisch zumindest kommentiert. Also man könnte darüber reden, ob das historisches Zeugnis ist, aber man müsste es zumindest in erinnerungskulturellen Kontext einbetten, aus meiner Sicht.
Der Alemanno, der Bürgermeister von Rom, hat ja selbst Nähen zur extremen Rechten. Also
ja, aber dass da nicht der Druck trotzdem entfaltet wird, finde ich irgendwie alarmierend. Aber ja. Ein prägendes Element war, wie gerade schon angesprochen, dieses kriegerische Männlichkeitsideal. Die faschistische Bewegung in Italien propagierte den Krieg, verherrlichte Gewalt und hatte ein stark revolutionäres Selbstverständnis, obwohl sie nie eine Revolution wirklich vollzogen hatten. Es gab eine Reihe identitätsstiftender Anti-Haltung, ganz klar Antikommunismus, aber auch Antiparlamentarismus und Anti-Individualismus. Der Rassismus spielte eine Rolle, anders aber als in Deutschland zunächst. Es gab einen Rassismus gegenüber Angehörigen slawischer Minderheiten. In Triest zum Beispiel lebte eine slowenischstämmige Minderheit, die wurde verfolgt. Und es gab rassistische Ablehnung von schwarzhäutigen Menschen. Das wurde virulent, als 1935 der Angriff auf Äthiopien erfolgte. Da wurde dann die Bevölkerung rassistisch verfolgt. Da sage ich auch noch was zu. Der Antisemitismus war zunächst eher sekundär, anders als in Deutschland. Also für deutsche Verhältnisse unvorstellbar. Es gab 1938 noch jüdischstämmige Mitglieder der faschistischen Partei und erst 1938 wurde eine Gesetzeskampagne gestartet, die antisemitisch motiviert war. Wohl auch im Zuge der Annäherung an Deutschland, der außenpolitischen. Was den Wirtschaftsbereich anbelangt, gab es die Verfolgung berufsständischer Gesellschaftsmodelle. Das heißt, Arbeiterschaft und das Unternehmertum sollten gemeinsam in Organisationen sich die Hand reichen und für das gemeinsame Wohl der Nation arbeiten. Wer sich dem nicht fügte, wurde verboten und verfolgt. Auch alle unabhängigen Gewerkschaften, natürlich auch später alle entsprechenden Parteien. Und wie schon erwähnt, diese Synthese von diese Klassensynthese war natürlich ein propagandistischer Kniff. In Wirklichkeit änderte sich an den Eigentumsverhältnissen herzlich wenig, nämlich nur dann, wenn irgendwelche Profiteure des Systems sich Reichtümer sicherten. Mit seiner Ernennung zum Ministerpräsidenten war Mussolini direkt Diktator. Er war auch in einem Kabinett vertreten. Es hatte 15 Mitglieder, nur 5 gehörten seiner Partei an. Die anderen waren Teil einer Mitte-Rechts-Koalition. Und während der gesamten Zeit seiner Herrschaft musste Mussolini auch Rücksicht nehmen auf konservativ-autoritäre Bündnispartner. Bezeichnend in diesem Zusammenhang ist, dass er sich zunächst weniger mit den traditionellen Eliten Italiens auseinandergesetzt hat, sondern mit dem militanten Flügel seiner eigenen Partei. Die wollten die Revolution jetzt auch sozial vollziehen teilweise. Das ging Mussolini und der Führung der Partei zu weit. Und eine Gegenmaßnahme war es, diese paramilitärischen Einheiten zu überführen in eine freiwillige Miliz für Staatssicherheit, so hieß der Verein, und der war Mussolini persönlich unterstellt. Also hat er die direkte Befehlsgewalt. Darüber hinaus wurde systematisch die Neuaufnahme von Normalbürgern und Bürgerinnen betrieben, sodass der Anteil des Mittelstands immer größer wurde. 1927 gehörten 75% der Partei dieser sozialen Schicht an und nur 15% der Arbeiterschaft. Das ist auch für andere faschistische Bewegungen prägend. mit dem, der Wirtschaft, dem Militär engagierte sich Mussolini, genauso wie mit dem Vatikan und der Monarchie. Also er ließ das Königtum unangetastet und hatte auch von der Seite keinen Ärger zu befürchten. Er gönnte auch dem Vatikan die Eigenständigkeit und der Vatikan opponierte auch nicht offen gegen das System. Unmittelbar nach seiner Ernennung zum Regierungschef ließ Mussolini das Abgeordnetenhaus befristet entmachten, sodass er ohne parlamentarische Zustimmung regieren konnte. Nichtsdestotrotz gab es eine schwere Krise 1924. Nee, 1924 gab es eine Parlamentswahl, da errang die PNF, die faschistische Partei, hohen Sieg aufgrund einer Wahlrechtsänderung. Wenig später wurde dann ein sozialistischer Abgeordneter ermordet, hier Giacomo Matteotti. Der Mord war eindeutig den faschistischen Kreisen zuzuordnen und das führte zu einer starken Widerstandsbewegung. Alle Konkurrenzparteien zogen aus dem Parlament in Italien aus und versuchten, den Widerstand gegen das Regime außerparlamentarisch zu organisieren. Das System schien einige Monate lang auf der Kippe zu stehen. Anfang 1925 ging dann aber Mussolini die Offensive und leitete die offene Phase der Diktatur ein. Das tat er, indem er zum Beispiel alle Konkurrenzparteien verbieten ließ, eine rigide Presszensur einführte und Sonderpolizeieinheiten und einen Sondergerichtshof installierte, der extra darauf abgerichtet war, antifaschistischen Widerstand zu bekämpfen.
Ganz kurz, was war das für eine Wahlrechtsverordnung? Wie da erinnert
man? Das war das sogenannte Acerbo-Gesetz, das sichert derjenigen Wahlliste, die mindestens 25% der Stimmen erhält, bei einer entsprechenden Wahlbeteiligung eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Wenn ich mich nicht ganz täusche, wurde das für eine der beiden italienischen Kammern vor einigen Jahren aus der Versenkung geholt, dieses Gesetz, als Berlusconi an der Macht war. Das ist damals in den Medien nicht so thematisiert worden, aber das Gesetz hat, glaube ich, den gleichen Inhalt. Und es hat mich irgendwie sehr verwundert, dass diese Wurzel nicht stärker thematisiert wurde. Also in Italien selbst, ich habe das nur aus der deutschsprachigen Presse gehört, war kein entsprechender Widerstand dagegen zu erkennen, für mich als hiesigen Zeitungsleser zumindest. Und dieser Wahlrechtsreform und der gewissen Unterdrückungsmechanismen gelang es halt, welchen Sieg einzufahren bei dieser Parlamentswahl, die dann im April 1924 vonstatten ging. Aber das Parlament war dann eh obsolet, weil es erstmal nur noch rein repräsentativen Zwecken diente und Ende der 30er Jahre wurde es ganz abgeschafft und ersetzt durch speziell faschistische Organisationen und die bedeutendste war der Großrat des Faschismus. Der sollte später noch Bedeutung erlangen, weil er Mussolini abgesetzt hat, 1943. 1925 ging Mussolini auch außenpolitisch in die Offensive, zumindest verbal. Er propagierte, ich zitiere, die Züchtung eines neuen Geschlechts von Soldaten, das dann durch imperiale Eroberungen ein Jahrhundert der italienischen Vorherrschaft begründen sollte. Und diese Ankündigung versuchte er dann wahrzumachen im Oktober 1935 in Form eines Angriffs auf das Kaiserreich Abessinien bzw. Äthiopien. Und das war eigentlich nicht nur ein verspielter Kolonialkrieg, sondern hatte schon Züge eines Vernichtungskrieges. Es waren insgesamt bis zu 500.000 italienische Soldaten an diesem Feldzug beteiligt. Und die setzten beispielsweise flächendeckend Giftgas ein gegen die abessinische Bevölkerung. Nachdem die dann besetzt wurden von italienischen Truppen, wurden Konzentrationslager errichtet, in die teilweise die Zivilbevölkerung eingepfercht wurde. Und es wurde dann nach dem Sieg, der war im Frühjahr 1936, ein mörderisches Besatzungsregime installiert. Ein Foto, das hier sind Giftgas-Kartuschen und das sehr schlecht zu erkennen, Opfer entsprechender Angriffe. Innenpolitisch nutzte das Mussolini. nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung werteten diesen Sieg als Tilgung der Schmach von Adua von 1896. International führte das aber zur Isolierung Italiens. Das hatte ich ganz kurz erwähnt, dass 1896 hatte Italien versucht, Äthiopien zu besetzen und wurde von kaiserlichen Truppen geschlagen. Und der Ort, wo das passiert ist, hieß Adua. Und Schmach von Adua war ein feststehender Begriff und an den knüpfte Mussolini dann entsprechend propagandistisch an, um seinen Sieg umso glorreicher erscheinen zu lassen. Es darf nicht der Eindruck erweckt werden, als wären Deutschland, Italien direkt nach der Machtübergabe an die NSDAP Bündnispartner gewesen. Es gab da schon eine Konkurrenz, die sich unter anderem stark an der Österreich-Frage entzündete. Als Engelbert Dollfuß ermordet wurde, ließ 1934 Mussolini Truppen am Brenner aufmarschieren, drohte ganz unverhohlen. Und erst als diese Isolation im Zuge des Abyssinienkrieges immer massiver wurde, suchte er dann den Kontakt zum einzig noch ihm verbliebenen Bündnispartner, das war dann das Deutsche Reich. Es wurde ein Freundschaftsvertrag zwischen Italien und Deutschland unterzeichnet im Oktober 1935 und für dieses neue Bündnis prägte dann Mussolini selbst Propagandaformel Achse Berlin-Rom. Hier eine entsprechende Propagandapostkarte aus der Zeit. Es gab dann weitere Bündnisfestigungsverträge, zum Beispiel den sogenannten Stahlpakt, in dem versicherten sich Italien und Deutschland selbst im Falle eines Angriffskrieges einander Unterstützung zu leisten. Der Fall trat am 1. September 1939 mit dem Angriff der Wehrmacht auf Polen ein. Mussolini zögerte aber damit, sich auch in den Krieg einzumischen, weil er war auch persönlich beleidigt, weil er nicht in die Planung eingeweiht worden war. Nachdem dann Polen kapitulierte, gab es auch an der Westfront Erfolge für die Wehrmacht und kurz bevor Frankreich kapitulieren musste, am 10. Juni 1940 entschied sich dann das Mussolini-Regime auch, Frankreich den Krieg zu erklären. Sie wurden dann belohnt mit einer kleinen Besatzungszone in Frankreich. Das reicht natürlich Mussolini nicht, er wollte auch eigene Siege erringen. Und so kam es, dass im Herbst 1940 Griechenland angegriffen wurde. Die Griechen wehrten sich aber sehr effizient und die italienischen Truppen wurden zurückgeschlagen. Und nur mit deutscher Unterstützung wurde ein militärisches Fiasko für Italien abgewendet. Und unter diesen militärischen Misserfolgen litt auch das innenpolitische Ansehen Mussolinis stark. 1943 gewann dieser Prozess immer mehr an Dramatik, weil zuerst britisch-amerikanische Truppen auf Sizilien landeten. Dann wurde Rom das Ziel alliierter Bombenangriffe. Und in dieser Situation entschied dann der faschistische Großrat, also das einzige Gremium, das Mussolini neben sich duldete, von dem er aber natürlich glaubte, dass es ihm treu ergeben war. Von diesem Gremium wurde er dann abgesetzt. Er wurde interniert, aber von einem deutschen Kommando befreit unter viel Propagandagetöse. Und das Deutsche Reich installierte ein brutales Besatzungsregime in Italien und schob Mussolini aufs Altenteil. Es wurde ihm dann quasi ein Marionettenregime am Gardasee in einem Örtchen Salo eingerichtet. Das ist die sogenannte italienische Sozialrepublik. Die hatte eigentlich keinerlei Verantwortung oder Machtbefugnisse, half aber den deutschen Besatzungstruppen dabei, jüdischstämmige Italienerinnen zu deportieren. Kurz vor Kriegsende floh Mussolini, wurde dann aber von Partisanen und Partisaninnen erkannt und festgenommen und am 28. April 1945 gemeinsam mit seiner Geliebten Clara Petacci nach einer improvisierten Gerichtsverhandlung hingerichtet. Damit würde ich es erst mit Italien bewenden lassen. Habt ihr dazu irgendwelche Fragen?
Sind die Deutschen quasi nach Italien rein als
Mussolini quasi abgesetzt wurde von dem Rat.
Ja, die haben genau,
gewaltsam dann?
Gewaltsam mit
Soldaten von
ja, Italien. Genau, die haben mit sehr großer Brutalität Italien dann überrannt und besetzt. Und die Verachtung, die dann Italien gegenüber herrschte, lässt sich daran absehen, dass italienische Kriegsgefangene extrem schlecht behandelt wurden. Sie waren ja eigentlich rein, in Anführungszeichen, rassisch gesehen der germanischen Rasse noch relativ nah im Vergleich zu osteuropäischen Kriegsgefangenen, aber da herrschte dann großer Hass auf deutscher Seite und das Besatzungsregime war auch entsprechend brutal. Ja.
Mir ist es jetzt ein bisschen schnell gegangen, auch wann so eine Gleichschaltung der Gesellschaft stattfand, also wann wurden eigentlich Gewerkschaften oder freie Parteien, also Parteien sagtest du, glaube ich, aber Gewerkschaften abgeschafft, wann hat eigentlich, finde ich auch nochmal, würde ich auch nochmal gerne nachhaken, wann hat eigentlich die, der Vatikan irgendwann mal eine Distanz oder sowas formuliert, das ist da auch immer so unklar. Wie ist eigentlich mit Viktor Emanuel weitergegangen? Ich bin da gar nicht auf dem Laufenden.
Der ist einfach König geblieben. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Okay. Dann wurde die Monarchie abgeschafft. Der Vatikan hat meines Wissens
eine
Distanz, ja auch nicht zu Deutschland. Es gibt eine Enzyklika ja mit brennender Sorge von Anfang der 30er Jahre, aber es gab ja das Konkordat zwischen auch zwischen dem Deutschen Reich und dem Vatikan. Und die Vatikanen waren nur daran gelegen, den eigenen Machtbereich zu schützen. Deswegen gab es in Deutschland zumindest einen gewissen Aufschub, was das Verbot zum Beispiel von katholischen Jugendorganisationen anbelangte. Zur Ehrenrettung muss ich schon sagen, es wurden in Klöstern teilweise jüdischstämmige Italienerinnen versteckt. Aber das war keine zentral vom Papst oder vom Vatikan gesteuerte Linie. Das waren Einzelpersonen, die Wolfen oder einzelne Klöster. Diesen innenpolitischen diesen Wendepunkt, was die zunehmende, was das Verbot aller anderen Konkurrenzsachen anbelangt, so wie gesagt, parteienweise, ich weiß 1925, die Gewerkschaften, glaube ich, noch ein Jahr früher, müsste ich aber auch nachgucken.
Und war das eher ein schleichender Prozess? Also es gab ja wohl von keiner Seite richtig Widerstand oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das Schlüsselereignis war wirklich diese sogenannte Matteotti-Krise. Anfang 25, da hatte das Regime selber fürchtete den Widerstand. Der schien sich auch kurzzeitig zu organisieren, war aber in sich zu gespalten. Die Arbeiterbewegung war gespalten. Kirchlicher Widerstand hatte also schielte quasi zum Vatikan. Da gab es keine entsprechenden Signale. Und Mussolini wagte dann den Befreiungsschlag, indem er diese offene Diktatur einleitete und alle Konkurrenzparteien zum Beispiel verbot. Und es gab jetzt keine Massenproteste, zum Beispiel auf der Straße. Genauso wie in Deutschland.
Es als Grund für den Aufstieg des Faschismus in Deutschland wird die Niederlage im Ersten Weltkrieg angeführt. Aber es ist doch interessant, dass Italien, das zu den Siegermächten gehörte, als erstes den Faschismus entwickelte und es in Deutschland also viel, viel länger gedauert hat. Und wie ist das verstehe ich doch immer nicht, welches die Gründe dafür sind. Und ich glaube, das müssen wir wirklich verstehen, welches die Anziehungspunkte des Faschismus sind, um ihn besser bekämpfen zu können.
Vielleicht ist das eine Frage, die wir auch am Ende diskutieren können, wenn wir aus verschiedenen anderen Ländern noch die erstmal empirischen Berichte gehört haben, weil das ist ja eigentlich so eine übergeordnete Frage, die man sich bei Deutschland...
Ja, gut, aber die erste Frage ist wirklich der konkrete Vergleich zwischen Deutschland und Italien. Und, in Italien kam der Faschismus so 10 Jahre vor in Deutschland an die Macht.
Ich finde das auch interessant. Also ein Punkt ist wirklich, dass die nationalistischen Kreise mit dem Ausgang des Krieges nicht zufrieden waren. Sie gehörten zwar zu den Siegern, aber sie wurden aus ihrer Sicht entsprechend belohnt. Also diese Propagandaform vom verstümmelten Sieg, man fühlt sich als Verlierer, obwohl man zu den Gewinnern zählte. Ich glaube, das wurde innenpolitisch entsprechend ausgeschlachtet. Und das ist ein Muster, das sich über Jahrzehnte hinzog. Zum Beispiel mit dieser Schmach von Adua. Dass man quasi dass gewisse Kreise einen kollektiven Minderwertigkeitskomplex entwickelten, der auch durch diesen Sieg nicht kompensiert werden konnte.
Ich weiß nicht, ich finde mal doof, wenn Leute aus dem Publikum melden und irgendwie so eine Art Parallelinformationen geben. Ne? Deswegen,
nee, finde ich das interessant.
Zwei Antworten eigentlich auf den Kollegen aus der ersten Reihe. Erstens die Entwicklung der Ideologie des Faschismus hat es ja in Frankreich und Italien seit 1890 in verschiedenen Segmenten von Theoretikern gegeben oder auch in der Kunst beim Futurismus. Deswegen konnte das in Frankreich und Italien wesentlich früher existieren als Ideensynthese, als jetzt sozusagen in Deutschland. Und wenn man das so mal ganz kurz runterrechnet, ist wohl nicht mehr das Proletariat als revolutionäres Subjekt genommen, sondern die Nation war das revolutionäre Subjekt. Es hatte einen Diskurs gegeben in verschiedenen nationalistischen, kirchlichen und sozialistischen Kreisen, die eine Synthese machten, eine Abweichung machten von der ganzen linken Strömung, die sagten, das revolutionäre Subjekt ist die Nation und die Nation erfüllt unsere soziale Forderung. Und Mussolini hat gesagt, Italien ist eine proletarische Nation. Einmal jetzt zu dieser ideologischen Sache und jetzt nochmal ergänzend, es gab ab 1. Mai 1925 den OND, also Operazione Nazionale Dopo Lavoro, das war eine Organisation, die von Mussolini und der PNF eingeführt worden ist, die flächendeckend alle Belange in der Freizeit irgendwie abdecken sollte, von Fahrten, von Kultur, von Theater, von Sprachenlernen, von Gesundheit. Und damals war es ja für uns jetzt nicht mehr so begreiflich, aber es gab ja noch den 12., 11., 10., den 9., den 8-Stunden-Tag. Das war das, was die Arbeiterschaft erringen wollte in der Zeit. Die wollte sozusagen weniger arbeiten und etwas im Leben haben. Und das OND war das Angebot, was sozusagen der Kooperatismus der Faschisten sozusagen den Arbeitern gegeben hat. Wir organisieren für euch genau das, was sozusagen die Arbeiterbewegung nicht geschafft hat, für euch zu organisieren. Nämlich einen großen Komplex, wo das Leben schöner ist. Und das war sozusagen im zeitgleichen Verbot der anderen sozialistischen, kommunistischen Parteien in der Führung und so weiter, das Angebot, was den Massen gegeben worden ist. Das, was wir hier machen mit dem OND, das hat die ganze sozialistische Blase nicht geschafft, aber wir machen das in unserem Kooperatismus. Und weil das so gut funktioniert hat, propagandistisch, auch teilweise praktisch, ist das als KdF 1933 am 1. Mai sozusagen auch installiert worden, zeitgleich zum Verbot von Parteien, Gewerkschaften und so weiter. Und das war eben das Angebot des Faschismus an die Massen, an die proletarischen Massen. Wir organisieren euch einen nationalen Sozialismus. Das, was die Linken gar nicht gewährleisten können, gewährleisten wir euch unter dem Zeichen der Nation. Natürlich mit dem Ausschluss diverser Gruppierungen und natürlich indem ganz gewisse Privilegien des Kapitals nicht angetastet werden. Das war mein Kommentar dazu.
Ein sehr guter Kommentar, danke. Da vorne war noch, oder? Hast du nicht? Nee, dahinter.
Nee? So,
nee?
Ich wollte nur auf ihn aufmerksam machen.
Ah! Ja, dann würde ich jetzt zur Entwicklung in Deutschland überleiten. Eine Parallele zu Italien war die späte Nationalstaatsbildung. Die vollzog in Deutschland 10 Jahre später als in Italien, nämlich 1871. Es gab einen Krieg gegen Frankreich, der gewonnen wurde. Und im Anschluss an diesen militärischen Triumph wurde das Kaiserreich aus der Taufe gehoben unter Preußischer Vorherrschaft. Innenpolitisch gab es eine Gleichzeitigkeit von Modernitätsfeindlichkeit und fortschrittlichen Impulsen, wobei diese fortschrittlichen Impulse sich eigentlich beschränken auf Technologieschübe, die gewissen Wirtschaftsbranchen wie die Maschinenbau und der Chemiebranche zu Weltmarktpositionen verhalfen. Innergesellschaftlich stagnierte das Ganze. Die wilhelminischen Eliten weigerten sich, nachhaltige Reformen zuzulassen, mit Ausnahme natürlich der gewissen Sozialgesetze, die die Sozialdemokratie in Schach halten sollten, was ja auch bis zu einem gewissen Grad gelungen ist. Auf dem Gebiet der Außenpolitik wurde ein zunehmend aggressiver Kurs verfolgt, spätestens seit der Thronbesteigung Wilhelms II. 1888. Dieser Kurs zielte eigentlich darauf ab, einen Weltmachtsanspruch durchzusetzen, sinnbildlich hier Kaiser Wilhelm in einer Paradeuniform, als quasi als Eroberer. Und nicht zuletzt dieser imperialistische Kurs war mitursächlich, nicht alleine, aber war eine der Ursachen für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Der wurde verloren und die Verantwortung für diese Niederlage übernahm nicht etwa die gescheiterte Generalität, sondern wurde von eben dieser reformorientierten und revolutionären Kräften in die Schuhe geschoben, die quasi im Zuge eines Dolchstoßes der Front von hinten in den Rücken gefallen seien. Und diese Lesart erwies sich als schwere Bürde für die neue Republik. Diese Republik entstand, nachdem sich im November revolutionäre Unruhen ereignet hatten. Die gingen aus von Matrosenaufständen. Die Matrosen weigerten sich, zu Himmelfahrtskommandos auszulaufen. Und das war dann von einer großen Dynamik gekennzeichnet. Es bildeten sich Arbeiter- und Soldatenräte. Und im Zuge dieser Unruhen sah sich Wilhelm II. Zur Abdankung gezwungen. Also er hat das gar nicht selber gemacht, sondern Prinz Max von Baden hat es für ihn erklärt. Und Wilhelm II. Ging ins Exil in die Niederlande. Und es gab drei gesellschaftliche Kräfte, die die gesellschaftliche Neuausrichtung unter sich ausmachten. Das waren einerseits ein gemäßigt demokratisches Lager, maßgeblich repräsentiert zum Beispiel durch die SPD-Führung. Die wollten ein parlamentarisches, demokratisches System durchsetzen, aber waren damit einverstanden, die Eigentumsverhältnisse weitgehend unangetastet zu lassen. Dann gab es ein sozialrevolutionäres Spektrum, dem unter anderem die KPD angehörte. Und dieses Spektrum wollte ein sozialistisches Retro-Modell installieren. Und es gab natürlich noch die wilhelminischen Eliten, also die Träger des alten Systems. Und die waren dann interessiert, möglichst viele Elemente der untergangenen Ordnung zu sichern. Letztlich setzte sich das erste Lager durch, das gemäß demokratische, musste aber weitgehende Zugeständnisse an die konservativ-autoritäre Strömung machen. Eins der Zugeständnisse war unter anderem, dass wenig Einfluss auf die innere Gestaltung der Armee genommen wurde. Das war der Preis dafür, dass die Armee für die Sozialdemokratie Partei ergriff bei der Niederschlagung der revolutionären Unruhen. Und besonders fatal im Zusammenhang waren die schon erwähnten Freikorps. Das waren Freiwilligenverbände, bestehend in erster Linie aus sehr reaktionär eingestellten ehemaligen Frontsoldaten, die sich verraten fühlten von demokratischen und revolutionären Kräften und jetzt abrechnen wollten. Ungefähr 400.000 Männer schlossen sich zu solchen Freikorps zusammen. Und aus diesen Freikorps rekrutierten sich dann die entschiedensten Gegner der Weimarer Republik, weil die Verfassung nicht in Berlin verabschieden werden konnte, sondern es musste ausgewichen werden nach Weimar, weil in Berlin zu diesem Zeitpunkt noch Straßenkämpfe tobten. Ein Bild eines solchen Freikorpsverbandes, die sogenannte Marinebrigade Erhard, die in München Ein Teil hat er an der brutalen Niederschlagung der Münchner Räterepublik, wo hunderte vermeintliche und tatsächliche Revolutionäre brutal umgebracht wurden. Man sieht hier schon das Hakenkreuz-Symbol auf den Stahlhelm als Vorläufer der Nazi-Bewegung. München erwähne ich auch deshalb, weil die bayerische Hauptstadt eines der Zentren der extremen Rechten wurde Anfang der 20er Jahre. Und zu den sich dort tummelnden Organisationen gehörte auch eine Partei namens Deutsche Arbeiterpartei, die wurde 1919 gegründet, benannte sich dann im Februar 1920 um in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Und zumindest innerhalb Bayerns gewann sie eine gewisse Aufmerksamkeit, nicht zuletzt durch die öffentlichkeitswirksamen Auftritte der Leitfigur Adolf Hitler. An Wahlen beteiligte sich die NSDAP zunächst nicht. Sie wollte das parlamentarisch-demokratische System im Zuge einer gewaltsamen Aktion nach dem Muster Italiens abschaffen. Legte sich einen entsprechenden paramilitärischen Verband zu, die Sturmabteilung SA. Die wiederum war im sogenannten Deutschen Kampfbund organisiert und als dessen Leitfiguren fungierten neben Hitler noch ein Weltkriegsgeneral namens Erich Ludendorff, hier links. Für euch andere Seite. Am 8. November 1923 verkündete Hitler dann. Ui, Dankeschön. Am 8. November 1923 verkündete Hitler im Münchner Bürgerbräukeller den Ausbruch der sogenannten nationalen Revolution. Und in Nachahmung des Marsches auf Rom brachen er und Ludendorff am nächsten Morgen zu einem Marsch auf Berlin auf. Der kam aber nicht weit, sondern wurde schon an der Feldherrenhalle von Polizeikräften gestoppt. Das ist ein Bild von Teilnehmern des Marsches.
Wenn du nicht auf das Play-Zeichen drückst, dann geht das, glaube ich, immer nicht weiter, um das mal kurz zu
machen. Der Fall rechts wäre
festgelegt. Ja, dankeschön. es kam zum Schusswechsel und 20 Leute starben auf beiden Seiten und die Gefallenen der Bewegung galten dann während der gesamten Zeit der Nazi-Bewegung als Märtyrer der Bewegung und wurden entsprechend gefeiert. Hitler wurde zu Fesselungshaft verurteilt, zu 5 Jahren, musste aber nur 9 Monate absitzen. Die NSDAP wurde kurzzeitig verboten. Was aber nur zwischenzeitlich ihr die Dynamik nahm. Sie brauchte einige Jahre, um sich zur Massenpartei zu entwickeln. Das hing auch damit zusammen, dass in Deutschland ab Mitte der 20er Jahre eine wirtschaftliche und politische Konsolidierung einsetzte. Die Währungsreform stoppte die Inflation. Es kamen Investitionen aus dem Ausland, vor allen Dingen aus den USA, sodass ein Wirtschaftsaufschwung greifen konnte, wobei dieser Wirtschaftsaufschwung auch nicht alle sozialen Schichten erreichte. Die Lage der Arbeiterschaft blieb weiterhin bescheiden bis prekär. Nichtsdestotrotz tat sich die NSDAP in dieser Situation schwer, Massenzulauf zu gewinnen. Noch 1928 kam sie bei Wahlen lediglich auf 2,8% der Stimmen. Nichtsdestotrotz gab es weiterhin ein hohes Mobilisierungspotenzial des extrem rechten Lagers und ein Indiz dafür ist nur gezuckt war die Wahl Paul von Hindenburgs zum Reichspräsidenten 1925. Hindenburg war ein erklärter Monarchist und bestenfalls sehr skeptisch der Demokratie gegenüber. Auf jeden Fall kein wirklicher Repräsentant der Weimarer Republik. Gegen Ende der 1920er Jahre kam es ausgehend von den USA zu einer Weltwirtschaftskrise. Viele der Kredite wurden abgezogen, was zu einem dramatischen Einbruch der Industrieproduktion um 40% führte und zu einer Verfünffachung der Arbeitslosenzahlen, sodass 1933 um die 6 Millionen Menschen erwerbslos waren in Deutschland. Und dieser Lage konnte die NSDAP dann zur Massenpartei aufsteigen. 1930 kam sie schon auf 18,7% der Stimmen und bei den Wahlen im Juli 1932 erhielt sie 37,3% und war damit stärkste Partei innerhalb des Deutschen Reiches. Die Mitglieder und Wähler wurden aus allen sozialen Schichten rekrutiert. Also es gab im Unternehmertum Sympathisanten wie Fritz Thyssen. Es gab Landwirte, Landwirtinnen, die Sympathien hegten. Es gab auch Angehörige des Proletariats, die der Bewegung zuliefen. Aber wie auch in Italien, der Kern der sozialen Basis entstammte der Mittelschicht. Das waren Menschen, die den sozialen Abstieg fürchteten, die aber noch mehr als diesen Abstieg den Kommunismus bekämpft wissen wollten. Und da inszenierte sich die NSDAP als stärkster Garant für entsprechende Maßnahmen. Die politische Situation wurde immer instabiler in Deutschland Anfang der 30er Jahre. 1930 zerbrach die letzte Regierung, die eine parlamentarische Mehrheit hatte. Und von da an gab es nur noch Regierungen, die auf der Autorität Hindenburgs fußten. Also Hindenburg ernannte Regierungschefs. Es waren zwei Zentrumspolitiker, Heinrich Brüning und Franz von Papen. Und der letzte war ein Generalleutnant, Kurt von Schleicher. Und während der Regierungszeit dieser drei Personen das demokratische System in Deutschland zunehmend ausgehöhlt. Es gab ein bekanntes Beispiel für diese Aushöhlung, das war der sogenannte Preußenschlag am 20. Juli 1932. Da setzte Franz von Papen eigenmächtig die sozialdemokratische Regierung Preußens ab. Und in der Situation hätte die Arbeiterbewegung auf die Straße gehen können, um sich um Zeichen zu setzen, hat sie nicht getan und dadurch fühlten sich natürlich die Demokratiefeinde weiter ermutigt. Und während der Kanzlerschaft Kurt von Schleichers wurde Hindenburg immer mehr bedrängt aus seinem Beraterumfeld, jetzt Hitler zum Regierungschef zu ernennen. Der Kalkül war es, eine autoritäre Wende zu erzwingen mit dem Massenzulauf der Nazis. Gleichzeitig glaubten sie aber, Hitler einrahmen zu können, also ihn kontrollieren zu können. Von Papen ist der Satz überliefert, in drei Monaten haben wir Hitler so weit in die Ecke gedrängt, dass er quiekt. Also es war auf jeden Fall eine Verkennung der Dynamik der Bewegung. Hindenburg gab auf jeden Fall dem Ansinnen statt und ernannte Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler. Auch hier war das Kabinett nicht rein von Nationalsozialisten besetzt. Insgesamt begnügte sich die NSDAP mit drei Kabinettsposten. Das waren aber allesamt Schlüsselressorts, nämlich einerseits Hitler als Reichskanzler, Wilhelm Frick als Reichsinnenminister und als kommissarischer Innenminister Preußens fungierte Hermann Göring. Und damit hatte er die Kontrolle über die Polizeikräfte des größten deutschen Reichslandes. Und diese Kontrolle setzte er sofort ein bei der Verfolgung von oppositionellen Minderheiten. Ja, welche ideologischen Ziele wurden verfolgt von der Nazi-Bewegung? Es gibt drei Grundlagentexte in erster Linie, die darüber Auskunft geben. Das ist einerseits das 25-Punkte-Programm der NSDAP. Es wurde am 24. Februar 1920 veröffentlicht und niemals ergänzt. Auch das spricht eher für eine gewisse Theoriemüdigkeit faschistischer Bewegungen. Dann gab es Hitlers zwei Bände von Mein Kampf, die er in der Festungshaft verfasste. Und es gab noch einen von Alfred Rosenberg, einem Chefideologen der Nazi-Bewegung, publiziertes Buch namens Der Mythos des 20. Jahrhunderts. In diesen Texten und in einer Reihe weiterer Schriften wurden schon längere Zeit in nationalistischen und antisemitischen Kreisen kursierende Gedanken aufgegriffen. Da war wenig originell dabei, aber die Vehemenz, mit der es vorgetragen wurde, hatte schon eine neue Qualität. Der im Parteinamen hergestellte Bezug zur Arbeiterbewegung fand im Rahmen des 25-Punkte-Programms in einigen Forderungen Ausdruck. Zum Beispiel hieß es da, dass die Zinsknechtschaft gebrochen werden sollte. Das war auf jeden Fall antisemitisch unterfüttert. Mit Zinsknechtschaft war das sogenannte Finanzjudentum gemeint. Und dieser Aspekt blieb Zeit der Herrschaft der NSDAP bestimmt für die Bewegung. Alle anderen Elemente, die in irgendeiner Form das sozialistische Parteinamen ernst nahmen, wurden Mitte der 20er Jahre neutralisiert. Diesen Flügel führte Gregor Strasser an, der entmachtet wurde. Und diese Entmachtung war Voraussetzung dafür, dass die NSDAP vom Bürgertum akzeptiert werden konnte, und diese Akzeptanz war entscheidend dafür wiederum, dass der Aufstieg zur Massenpartei gelang und die Partei an die Macht gelangen konnte. Als pseudowissenschaftliche Grundlage der NS-Ideologie fungierte der Sozialdarwinismus. Laut dem Nazi-Weltbild war ein Volk dann überlebensfähig, wenn alle problematischen Vererbungslinien gekappt würden und wenn nur die genetisch hochwertigen Erbanlagen gefördert würden. Hier ein Schaubild, das hierauf Bezug nimmt aus der NS-Zeit. Da wird gezeigt, was es heißt, wenn minderwertige Erbanlagen nicht kontrolliert würden. Dann heißt es nämlich, dass innerhalb einer überschaubaren Zeitspanne das deutsche Volk von kranken Menschen quasi dominiert würde. Ein weiteres Element der NS-Ideologie, das sehr wichtig war, war die Rassenlehre. Die Nazis forderten, dass jede Vermischung der Erbanlagen des deutschen Volkes mit denen minderwertiger Völker zu unterbleiben habe. Als minderwertig wurden zum Beispiel slawische Bevölkerungsgruppen wie die Bewohner der Sowjetunion betrachtet. Und auf Kosten dieser minderwertigen Bevölkerungsanteile sollte Lebensraum erobert werden für die zukünftigen arischen Herrenmenschen, als die sich die Nazis selbst betrachteten. Prägender als in Italien oder Spanien war der Antisemitismus. Auch das Judentum wurde zu einer eigenen Rasse umgedeutet. Und nahezu jedes Phänomen, das von den Nazis als problematisch betrachtet wurde, sei es nun wirtschaftlicher, kultureller oder politischer Natur, wurde quasi als Ergebnis einer jüdischen Setzungstätigkeit betrachtet. Jegliche Form individueller Entfaltung und demokratische Entscheidungsfindung wurden strikt abgelehnt. Es galt das Führerprinzip. Der Wille Adolf Hitlers war der allein maßgebliche Aspekt, auf den sich alles gesellschaftliche Leben auszurichten hatte. Aber dieses Führerprinzip galt auch auf allen anderen gesellschaftlichen Ebenen. Auch jeder Betriebsführer und jeder Ortsgruppenführer fordert die unbedingte Loyalität und den Gehorsam seiner Gefolgschaft. Die Nazi-Bewegung ging sehr viel zielstrebiger und schneller dazu über, die Phase der offenen Diktatur einzuleiten, als dies in Italien der Fall gewesen war. Schon am 1. Februar 1933 erwirkte Hitler von Hindenburg die Auflösung des Parlaments. Es wurden Neuwahlen angesetzt für Anfang März 1933. Und der Wahlkampf war überschattet von starken Repressalien gegenüber den Oppositionsparteien. Und inmitten dieses Wahlkampfes gab es dann ein Ereignis, das noch weitergehende Repressionsmaßnahmen möglich machte, nämlich der Reichstag ging in Flammen auf in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933. Offenbar war ein niederländischer Einzeltäter, der mit linksradikalen Gedankengut sympathisierte Urheber des dieses Feuers, Marinus van der Lubbe. Aber die Nazis behaupteten, dass der Reichstagsbrand das Fanal für eine kommunistische Verschwörung und einen Umsturzversuch darstellte und setzten mit sogenannten Reichstagsbrandverordnung essentielle Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit außer Kraft. Nichtsdestotrotz kamen sie bei den Reichstagswahlen nicht auf die absolute Mehrheit. Sie war angewiesen weiterhin auf diese konservativen Bündnispartner und brauchte zwei Drittel der Stimmen, um die Selbstentmachtung des Parlaments durchzusetzen im Zuge des sogenannten Ermächtigungsgesetzes. Die KPD-Abgeordneten waren jedoch bereits auf der Flucht oder in Haft, sodass die sozialdemokratischen Abgeordneten die einzigen waren, die gegen dieses Gesetz stimmten. Und das Ermächtigungsgesetz erlaubte es nun, ohne Einschaltung von Reichstag, Reichsrat oder Reichspräsident Gesetze zu erlassen. Das war im März 1933 schon der entscheidende Schritt eigentlich zur Installierung einer Diktatur. Weitere Schlüsselstationen folgten ziemlich rasch. Im Juli wurde die Neubildung von Parteien untersagt. Anfang 1934 wurde der Reichsrat abgeschafft und die letzte Machtinstanz, die eine Art Korrektiv gegenüber Hitler hätte bilden können, war die Funktion des Reichspräsidenten. Aber Hindenburg war bereits sehr alt, starb im August 1934. Sein Amt wurde abgeschafft und Hitler nannte sich fortan Führer und Reichskanzler. Wirtschaftlich betrachtet verzog sich die Machtübergabe an die Nazis zu einem aus Sicht der Nazis günstigen Zeitpunkt. Die Weltwirtschaftskrise war im Abflauen begriffen und es gab eine Reihe von Maßnahmen, die jetzt diesen Effekt auf den Arbeitsmarkt noch verstärkte. Es wurde ein Reichsarbeitsdienst eingeführt. Für 18- bis 25-jährige Männer war der verpflichtend. 1935 wurde die Wehrpflicht wieder eingeführt, was auch den Arbeitsmarkt spürbar entlastete. Und zudem wurde eine Reihe von Programmen aufgelegt, die teilweise schon von Vorgängerregierungen initiiert worden waren. Bei den Nazis sehr beliebt, zum Beispiel der Autobahnbau. Hier Einweihung eines Teilstücks Frankfurt-Darmstadt 1935. Beliebt auch deshalb, weil es natürlich eine starke militärische Komponente hatte. Autobahnen sind eignen sich gut als Aufmarschstraßen im Kriegsfall. Und überhaupt gab es eine sehr enge Verquickung zwischen der Arbeitsmarkt- und der Wirtschaftspolitik mit dem Rüstungsbereich. Hitler forderte in einer geheimen Denkschrift schon im Sommer 1936 die deutsche Wirtschaft binnen 4 Jahren kriegstauglich zu machen und er betraute Hermann Göring als 4-Jahres-Beauftragter für den wirtschaftlichen Entwicklungsfortschritt damit, die Rüstungsproduktion drastisch ansteigen zu lassen und auch möglichst unabhängig zu machen von Rohstoffimporten. Der Industrie sicherte das hohe Profite, die Arbeitslosigkeit sank bis auf 120.000 kurz vor Kriegsausbruch. Weite Teile der deutschen Bevölkerung zeigten sich mit der Entwicklung relativ zufrieden. Was nicht wahrgenommen oder kaschiert wurde, war die Tatsache, dass das Ganze in ein finanzpolitisches Desaster geführt hätte, wenn der Krieg nicht ausgebrochen wäre, denn die Rüstungsausgaben waren so eminent hoch, dass auf jeden Fall ein Staatsbankrott unausweichlich gewesen wäre. Ich glaube, 1938 war es ja, verschlangen die Rüstungsaufwendungen fast die Hälfte des gesamten Staatsbudgets. Also eine wahnsinnig hohe Zahl, die durch keinerlei wirtschaftliche Daten gedeckt gewesen wäre. Das machte den Nazis aber deshalb nichts aus, weil der Krieg in ihren Planungen von Anfang an fest eingeplant war. Innenpolitisch führten die Nazis ohnehin Krieg, bereits seit 1933.
Plünderung oder was haben Sie da ausgelesen?
Dann im Krieg?
Ja.
Zum Beispiel, die Versorgung der deutschen Bevölkerung wurde aus den besetzten Gebieten teilweise zum großen Teil gewährleistet. Ja. Auch Schätze wurden geraubt. Die einheimische Bevölkerung wurden dem Hungertod preisgegeben, während zum Beispiel bei der sogenannten Aktion Barbarossa, also dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion, wurde überhaupt keine Verpflegung eingeplant. Das sollte vollkommen aus den besetzten Gebieten geleistet werden. Und ein Teile des Getreides und so wurden importiert nach Deutschland, sodass die deutsche Bevölkerung, anders als im Ersten Weltkrieg, während des Krieges selbst nicht hungern musste. Also es gab jetzt auch natürlich eine Rationierung, aber im Nachhinein, glaube ich, der Hunger setzte bei der Erlebnisgeneration des Zweiten Weltkrieges erst ein, als der Krieg zu Ende war. Und das war natürlich auf Kosten der besetzten Gebiete nur zu gewährleisten. Ja.
Und für die Rüstungsproduktion, also für die Produktion von Waffen, wurden jetzt nicht aus der Lebensmittelproduktion so viele Leute abgezogen? Das ist damals schon so.
Nee, es gab das, meinst du jetzt das Problem des Arbeitskräftebedarfs, oder? Das Problem gab es meines Wissens vor dem Ausbruch des Weltkrieges nicht. Es gab es dann natürlich während des Weltkrieges, als sehr viele Männer eingezogen wurden. Das wurde aber teilweise kompensiert durch Zwangsarbeit. Und im hohen Maße dann, es gab ein Zwangsarbeitsbeauftragten Saukel, der die Ostgebiete durchkämmen ließ, um Leute verschleppen zu können, teilweise nach Deutschland. Oder auch wurden ja auch Rüstungsbetriebe zum Beispiel in Polen errichtet. Oder dort Fabriken einfach requiriert. Das ist auch ein sehr interessantes Thema, dass ich aber nicht weiter kommen kann. Es gab ja, da ist die Rolle Albert Speers sehr wichtig, der quasi diese Fäden dann in die Hand bekam, 1942, glaube ich. Und ein sehr effektives System entwickelte, in dem die Unternehmer sich teilweise selbst verwalteten. Also das System wurde erst wirklich effektiv, als die Staat, als der staatliche Zugriff minimiert wurde. Die Unternehmen hatten natürlich ein großes Interesse daran, möglichst viel zu produzieren, und sie wussten selber am besten, was der Bedarf war an Zwangsarbeitskräften, an Rohstoffen, und es bildeten sich Führungsringe, in denen Unternehmer wichtige Posten hatten, und denen gelang es, die Rüstungsproduktion in den letzten beiden Kriegsjahren effizient zu steigern, als alles andere eigentlich den Bach unterging. Innenpolitisch, wie gesagt, während der direkt nach der Machtübergabe die Nazis setzte eine starke Verfolgungswelle ein. Zu den Hauptopfern zählten zunächst Angehörige der Arbeiterbewegung, also zum Beispiel der KPD und der SPD nahestehende Personen. Etwa 40.000 Gegner und Gegnerinnen der Nazis emigrierten. Zur Abrechnung mit den verbliebenen Oppositionellen ernannte Göring in seiner Eigenschaft als kommissarischer preußischer Innenminister 10.000 SS- und SA-Angehörige zu Hilfspolizisten. Die Repression trafen in der politischen Gegnerschaft auch eine Reihe weiterer sozialer und ethnischer Gruppen, Sinti und Roma, Zeugen Jehovas, die als Bibelforscher verfolgt wurden, Homosexuelle, so wie alle als asozial oder arbeitsscheu geltenden Menschen. In dem Zusammenhang ist ein Gesetz von Anfang 1934 sehr wichtig, nämlich das sogenannte Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Das heißt, Asozialität und eine Reihe von Krankheiten wie schwerer Alkoholismus oder Epilepsie wurden als vererbbar eingestuft, und jede Person, die darunter litt, konnte von sogenannten Erbgesundheitsgerichten zwangssterilisiert werden. Und das betraf im Laufe der Nazi-Herrschaft mehrere hunderttausend Menschen, die solchen Maßnahmen unterworfen wurden. Systematisch ausgegrenzt wurden natürlich auch die Deutschen jüdischer Herkunft. Da gab es in Deutschland zum Zeitpunkt der Machtübergabe etwas mehr als 500.000. Das war knapp 1% der Bevölkerung. Sie sahen sich schrittweise aus dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben verdrängt. Und die dramatische Zuspitzung erfuhren entsprechenden Maßnahmen 1938 im November mit der sogenannten Reichskristallnacht. Da brannten in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 reichsweit Synagogen. Es wurden Ziele jüdischer Herkunft angegriffen. Die Nazis verkauften das als Ausbruch gerechten Volkszorns. In Wirklichkeit war das staatlich gelenkt. Das ist zum Beispiel die Essener Synagoge, die angezündet wurde in der Reichspogromnacht. Diese Übergriffe forderten hunderte Todesopfer und im Anschluss wurden Zehntausende, zumeist männliche Personen, in Konzentrationslager verschleppt. Und die Schäden die im Zuge dieser Übergriffe entstanden wurden, wurden auch noch der jüdischen Gemeinde durch die Strafzahlung aufgebürdet. Eine massive Verschärfung und räumliche Ausdehnung erfuhr die Verfolgungspolitik mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Die erste Opfergruppe, bei der die staatliche Verfolgung in systematische Vernichtung umschlug, waren Menschen, die an unheilbaren Erkrankungen seelischer, geistiger oder körperlicher Natur litten. Hitler erteilte im Oktober 1939 den Befehl, entsprechende Menschen mit dem Gnadentod ins Jenseits zu befördern. Darauf wurden 6 Tötungsanstalten eingerichtet, in denen durch Giftinjektionen und Gaseinleitungen zwischen Anfang 1940 und August 1941 mehr als 70.000 Menschen umgebracht wurden. Hier ist die zum Beispiel die Gaskammer in der Vernichtungsanstalt Hadamar. Erst nachdem der Münsteraner Bischof von Galen in einer Predigt die Einstellung dieser Morde gefordert hatte, wurde das Programm gestoppt, setzte sich aber ohne zentrale Lenkung weiter fort, indem einfach vor Ort Ärzte weiter oder Pflegepersonal weiter Leute totspritzte. Die Vergasungstechniker dieser Aktion hatten derweil ein neues Aufgabengebiet gefunden und dieses Aufgabengebiet bestand darin, die Jüdinnen und Juden Europas zu vernichten. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs lebten noch ca. 200.000 Menschen jüdischer Abstammung in Deutschland. Der Situation wurde jetzt immer bedrohlicher. Ab September 1941 mussten sie diesen berühmten sechszackigen gelben Stern mit der Aufschrift Jude tragen, damit sie auch öffentlich sichtbar wurden. Im Monat darauf begann die Massenverschleppung in Richtung Osteuropa. Dort war bereits ein Vernichtungskrieg in Gang gesetzt worden. Der startete eigentlich schon mit dem Krieg, dem Angriffskrieg auf Polen. Im Rücken der Wehrmacht und teilweise mit Kooperation der Wehrmacht hatten sogenannte Einsatzgruppen damit begonnen, systematisch missliebige Menschen umzubringen. Und systematisiert wurde dieser Vernichtungsfeldzug jetzt mit dem Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941. Einerseits sollte die slawische Bevölkerung ausgehungert werden, andererseits gab es wieder Einsatzgruppen, 4 in der Zahl, die jetzt begannen, Jagd zu machen auf jüdische Menschen, auf Sinti und Roma, sowie auf angebliche Kommunistinnen und Kommunisten. Die Morde vollzogen sich zunächst konventionell, durch Schusswaffengebrauch. Es gibt ein berühmtes Massaker in der Schlucht von Babi Yar bei Kiew. Da wurden im September 1941 innerhalb von 2 Tagen fast 34.000 Menschen umgebracht, erschossen. Diese Erschießungen galten aber bald als ineffizient und den Tätern nicht zumutbar nervlich. Deshalb wurde nach alternativen Tötungsmechanismen Ausschau gehalten und es bot sich die Vergasungstechnik geradezu an, weil die bei den sogenannten Euthanasiemorden sich ja bewährt hatte. Das erste, der erste Ort, an dem systematisch mit Gas getötet wurde, war das auf dem Gebiet des besetzten Polens installierte Vernichtungslager Szczelno. Dort wurden annähernd 150.000 meist jüdische Menschen in Vergasungswagen ermordet. Bald darauf, ab 1942 entstanden 5 weitere Vernichtungslager auf dem Gebiet des besetzten Polens. Und wie alle wissen, zum Inbegriff der Massenvernichtung wurde das Lager Auschwitz in Ostoberschlesien. Der Lagerbereich Auschwitz-Birkenau wurde zu einer regelrechten Mordfabrik umfunktioniert mit quasi industrialisierten Vernichtungs- und Verwertungsabläufen, dass den Opfern quasi noch alles, was verwertbar war, vor ihrer Ermordung oder Verbrennung abgenommen wurde. Allein in Auschwitz starben um die 1,1 Millionen Menschen. Ende Januar 1945 wurde das KZ befreit von der Roten Armee. Und es dauerte noch knapp 3 Monate, bis auch das sogenannte Dritte Reich dann endlich besiegt worden war. Im Gegensatz zu den beiden Diktaturen, die wir bisher beleuchtet haben, also Italien, Deutschland, gibt es eine weitere Diktatur, die in Spanien, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hat. Da wollte ich als nächstes drauf kommen, aber gibt es zu Deutschland Anmerkungen, Fragen?
Der Julius Strasser, der Führer des SA, der war angeblich links orientiert und wollte eine soziale Revolution durchführen. Ist etwas dran oder waren das nur persönliche Querelen?
Also meines Wissens nach hat Strasser dieses Projekt für sich ernst genommen, quasi eine soziale Revolution unter nationalen Vorzeichen und unter Ausschlag natürlich alle der Klassen- und Arbeiterbewegung zugehöriger Personen durchzuführen. Ich glaube, Röhm ist eher ein Beispiel dafür, dass Teile der SA auch nur ihre eigenen Pläne verfolgten. Röhm wollte ja quasi eine Volksmiliz errichten unter seiner Führung. Dem waren, glaube ich, die sozialen Faktoren ziemlich gleich. Gregor Strasser würde ich sagen, dass er wirklich einen sozialistischen Kurs auf rein nationaler Ebene verfolgte. Ja.
Du hattest gerade von 1935 Wiedereinführung der Wehrpflicht geredet, war aber nicht zur gleichen Zeit, wo die 100.000-Mann-Armee abgeschafft wurde, oder? Das war erst später?
Es war jetzt gute Frage, ist das 36 war die Wiederbesetzung des Rheinlands? Doch, ich glaube, das war auch im selben Jahr.
Ich wollte mal fragen, du benutzt die Begriffe Mittelschicht, Arbeiterschicht und Proletariat und mir ist nicht immer ganz klar, wie die dann zu differenzieren sind. Vielleicht kannst du das mal kurz erläutern.
Mittelschicht bedeutet für mich Bürgertum und Kleinbürgertum. Proletariat und Arbeiterschaft würde ich für mich persönlich als Synonyme benutzen.
Ich habe jetzt einfach nur überlegt, wie man Mittelschicht und Arbeiterschicht dann genau so dran schafft, wie das war. Das war mir jetzt nicht immer so ganz klar. Also so, man könnte jetzt auch sagen, so die Inhaber der Produktionsmittel, so, und da kann man es klar aber abgrenzen. Aber
nee, ich meine mit Mittelschicht auch Angestellte. Ich meine Mittelschicht Leute mit einem bescheidenen Wohlstand, die nicht in Fabriken arbeiten zum Beispiel. Oder auch mittelgroße Bauern, die mittelgroße Höfe besessen haben. Das waren eher klassische Anhänger und Anhängerinnen oder frühe Anhängerinnen der NS-Bewegung.
Ich habe noch eine technische Anmerkung. Ja. Also es ist jetzt gleich 9:30. Du hast gesagt, in spätestens einer Stunde musst du am Bahnsteig stehen. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie ein bisschen was kürzen wollen oder das zulasten der Diskussionszeit gleich machen wollen. Wollte ich nur kurz
hinweisen. Alles klar, danke. Ja, dann mache ich mit Spanien weiter. In Spanien erfolgt die Staatsbildung sehr viel früher als in Italien und Deutschland. Und zwar schon 1492. Das ging einher mit einem Prozess sehr aggressiver Christianisierung. 1492 wurde mit Granada die letzte Bastion der maurischen, also muslimischen Herrschaft in Spanien zerstört. Kurz darauf wurde das sogenannte Alhambra-Edikt erlassen, laut dem alle Menschen jüdischen und muslimischen Glaubens Spanien zu verlassen hatten. Während des 16. Jahrhunderts im Kampf des Papsttums mit der Reformation blieb Spanien fest an der Seite des Katholizismus, wurde zum Hort der Gegenreformation, was sehr prägend sich entwickeln sollte für das System in Spanien. Spanien wurde zu einer Weltmacht durch die starke Flotte. Insbesondere für den amerikanischen Kontinent wurden mehrere Kolonien errichtet und 1580 fiel auch Portugal an Spanien, das dadurch den Zenit seiner räumlichen Ausdehnung erreicht hatte. Aber bereits 8 Jahre später gab es im Atlantik eine Niederlage gegen die englische Flotte. Und damit begann wiederum ein schleichender Niedergang, der sich bis ins 19. Jahrhundert fortsetzte. Und im Anfang des 19. Jahrhunderts wurde dann Spanien sogar von Frankreich besetzt. Es gab dann jahrzehntelange innenpolitische Wirren, bis es dann 1874 zur Installierung einer verfassungsmäßigen Monarchie kam. Die sollte sich dann während der Regentschaft der Könige Alfons des 12. und des 13. Fast 60 Jahre halten. Wie gesagt, es gab eine Verfassung und auf dem Papier auch demokratische Teilhabemöglichkeiten. Fakt war aber, dass zumindest auf dem Land Großgrundbesitzer und auch die katholische Kirche den Ausgang der Wahlen bestimmte und entsprechend eine demokratische Entwicklung torpedierte. Gleichzeitig bildeten sich starke soziale Gegensätze aus. Einerseits dadurch, dass weite Teile des Landes sehr agrarisch strukturiert waren, während zum Beispiel Katalonien und im Baskenland eine starke Industrie sich herausbilden konnte. Die Kluft zwischen Arm und Reich war tiefer noch als in Deutschland oder Italien. Und in diesem schwelenden Konflikt zwischen Arm und Reich bildeten sich zwei Lager der Arbeiterbewegung aus. Einerseits der Anarcho-Syndikalismus, da entstand 1910 die sogenannte CNT, eine militante Gewerkschaft, die die Beteiligung an Wahlen ablehnte und stattdessen auf direkte militante Aktionen setzte, auf eine soziale Revolution hinarbeitete. Und es gab eine sozialdemokratisch geprägte Gewerkschaftskonkurrenz, die UGT, und nur sehr selten arbeiten diese beiden Flügel zusammen. Immer wenn das passierte, brannte es in Spanien, zum Beispiel als 1917 ein Generalstreik der beiden initiiert wurde. Dazu muss ich sagen, Spanien blieb im Ersten Weltkrieg neutral, konnte sich wirtschaftlich ganz gut halten, aber die entsprechenden Gewinne wurden dann nicht an die Basis weitergegeben, also an die Arbeiterschaft. Es kam in dieser außen- und innenpolitisch prekären Lage, außenpolitisch prekär, weil Spanien im Begriff war, Spanisch-Marokko zu verlieren. Es sah sich einer starken Aufstandsbewegung der Berber ausgesetzt. In dieser Situation wurde mit Billigung des Königs eine Diktatur installiert. An die Spitze trat ein General namens Miguel Primo de Rivera, der verbot sofort die CNT und versuchte die UGT, also die Sozialdemokratische Gewerkschaft, für sich zu gewinnen. Die ließ sich auch darauf ein. Rivera konnte aber auch nicht verhindern, dass die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre Spanien erfasste. 1930 wusste er nicht mehr weiter, trat zurück und ein Jahr später verabschiedete sich auch der König aus Spanien und im April 1931 wurde eine Republik ausgerufen. Es gab jetzt zwei Regierungskoalitionen, die sich wechselten, eine eher linke, eine eher rechte. Und beiden gelang es aber nicht, diese prekäre Lage dauerhaft in den Griff zu kriegen. Als die rechte Regierung an der Macht war, 1934, kam es in Asturien zu einem zu einer Revolte von streikenden Bergarbeitern. Dieser Streik wurde sowohl von beiden Massengewerkschaften unterstützt, sodass die Regierung nur noch ein Mittel sah, der Aufwärtsbewegung Herr zu werden, nämlich durch den Einsatz des Militärs. Die Fremdenlegion wurde herbeigerufen, an der Spitze stand ein General namens Francisco Franco und ja, der ging mit sehr großer Brutalität vor, ließ die Aufständischen bombardieren, es starben 3000 Menschen, 7000 wurden verwundet. Hier ist ein Bild von gefangenen asturischen Bergarbeitern und Bergarbeiterinnen. Und Franco wurde für seinen Einsatz mit dem Oberbefehl die spanische Armee belohnt. Parallel entstanden in Spanien die ersten faschistoiden Gruppierungen. Und die bedeutendste war eine aus drei kleinen Organisationen gebildete Gruppe namens Spanische Phalanx der Vereinigung der Nationalsyndikalistischen Offensive. Die orientierte sich stark am italienischen Faschismus. Unterhielt wie dieser paramilitärische Einheiten, die blau uniformiert auftraten. Hier ist das Emblem dieser Gruppierung. Das ist insofern interessant, als es eigentlich ein typisches Merkmal aufweist, faschistische Bewegung. Einerseits die Anlehnung an die Arbeiterbewegung, in dem das Schwarz-Rot des Anarcho-Syndikalismus adaptiert wird. Und hier dieses Joch- und Pfeile-Symbol wiederum rekurriert auf den Mythenschatz Spaniens und auf die geschichtliche Entwicklung, denn damit ist, wird angespielt auf das mittelalterliche Königspaar Ferdinand und Isabella. Und diese Vermischung von Rückgriffen auf imperiale Vergangenheit und Arbeiterbewegung ist relativ typisch für die Symbolik faschistischer Bewegung.
Was war das für
auch die Phalanx.
Ich habe eine Frage.
Ja?
Was war das für ein Königspaar? Warum wurde darauf angespielt?
Das war das Königspaar, das an die Macht gelangte, indem als Granada von den Mauren gesäubert wurde. Also. Es war also quasi die Geburtsstunde Spaniens. Weil sich mehrere Herzogtümer und Herzoglinien da darauf einigten, eine Herrschaftsdynastie zu entwickeln. Die Phalanx war sehr nationalistisch und auch syndikalistisch. Das heißt, auch sie propagierte die Vereinigung von Unternehmertum und Arbeiterschaft im Rahmen einer Organisation, die nach Berufszweigen organisiert werden sollte. Die Mobilisierungserfolge waren zunächst bescheiden, nur in der Studentenschaft und ein Teil der Mittel- und Oberschicht schlossen sich Personen der Phalanx an und erst als im Vorfeld des Bürgerkriegs die Gruppierung immer aggressiver auftrat, konnte sie ihre Anziehungskraft stark steigern. 1937 hatte sie schon 240.000 Mitglieder. Die Leitfigur war Antonio Primo de Rivera, das war der Sohn des ehemaligen Diktators. Der wurde aber ausgeschaltet durch die republikanische Justiz, die ihn hinrichten ließ als Putschist. Nachdem die letzte Mitte-Rechts-Koalition gescheitert war 1936, kam es zu Neuwahlen. Es schlossen sich jetzt zwei Lager zusammen. Einerseits die Frente Popular, die Volksfront, an der beteiligten sich alle linken Gruppierungen, aber selbst die CNT, also die anarcho-syndikalistische Bewegung. Auf der anderen Seite formierte sich die Volksfront, die Nationale Front, Frente National. Die linke Bewegung gewann, die Rechte akzeptierte das nicht und schmierte sofort Umsturzpläne. Die Republik versuchte sich zu wehren, indem sie alle Generäle, die sie als Republik feindlich einstufte, auf entlegene Posten abschob. Zum Beispiel Franco wurde auf die Kanaren versetzt. Aber das hinderte ihn nicht daran, mit weiteren Generälen Umsturzplänen zu schmieden. An die Macht gelangte die putschistische Seite allerdings nur unter Beteiligung und Hilfe Italiens und Deutschlands. Die beiden Staaten halfen mit Waffen, halfen mit Transportmitteln aus und griffen auch selbst aktiv in die Kriegshandlung ein. Das berühmteste Beispiel ist die Bombardierung Guernicas an der baskischen Stadt durch die deutsche Legion Condor. 1937, bei dieser Bombardierung starben 2000 Menschen. Es dauerte dann bis zum 1. April 1939, bis die antifaschistische Gegenwehr endgültig gebrochen war. Und parallel dazu vollzog sich der Aufstieg Francos zur Leitfigur der Putschisten. Hier ist er in der Mitte zu sehen, um das Jahr 1936 im Kreis anderer nationalistischer Generäle. Er wurde dann zum Führer, zum Gaudio ausgerufen und gründete eine Einheitspartei. Die hatte den etwas sperrigen Titel Spanische Traditionalistische Phalanx der Vereinigung der Nationalsyndikalistischen Offensive. Die Sperrigkeit zeigt, dass Franco darum bemüht war, alle Elemente dieser demokratiefeindlichen Zweckallianz zu verbinden. Das tat er auch im Ministerrat, das war die einzige Instanz neben ihm, die noch eine gewisse Weisungsbefugnis hatte. Und darin waren alle Fraktionen der Putschisten vertreten, also sowohl die nationalistischen Generäle, die katholische Kirche, verschiedene monarchistische Lager und natürlich auch die Falange, die weiterhin sich sehr revolutionär gab. Ideologisch gesehen war der Hauptanknüpfungspunkt zunächst der rigide Antikommunismus. Franco beschwor den Kampf gegen die rote oder schwarz-rote Gefahr und wurde von der katholischen Kirche unterstützt, die den Putsch zum Kreuzzug gegen den Bolschewismus erklärte. Natürlich war auch der Frankismus zutiefst antidemokratisch und antiliberal eingestellt, war sehr nationalistisch. Er knüpfte an die nationalsyndikalistischen Forderungen der Falange an. Also wie gesagt, die verschiedenen Berufszweige sollten sich organisieren und sowohl Unternehmertum als auch Arbeiterschaft vereinen. Es gab staatsdirigistische Tendenzen, das heißt, die Wirtschaft hatte sich dem Staat offiziell unterzuordnen. Das machte der Wirtschaft aber nichts aus, weil die Profite gesichert waren. Es gab keine ausländische Konkurrenz, zum Beispiel für die Großgrundbesitzer oder die Banken. Und die Prägung der Franco-Herrschaft vollzog sich sehr unterschiedlich. In den ersten Jahren der Herrschaft war sie an der Falange orientiert. Das war der offen faschistische Charakter. Dann gewannen die Militärs und die kirchlichen Kreise an Einfluss. Das Regime vollzog einen Schwenk in Richtung einer eher konservativ-autoritären Ausrichtung. Und ganz zuletzt das ist ein bisschen kurios, gewann die katholische Laienorganisation Opus Dei an Einfluss und die verfolgten einen eher technokratischen Kurs, wollten die gesellschaftlichen Ausrichtung beibehalten, plädierten aber für eine wirtschaftliche Öffnung. Und während halt Deutschland immer unter der Nazi-Herrschaft immer radikaler, immer extremer wurde, passte sich das Franco-Regime den internationalen Gegebenheiten nach dem Zweiten Weltkrieg an. Das war auch nur möglich, weil Spanien im Zweiten Weltkrieg neutral blieb. Es gab lediglich eine Art der Unterstützung der Achsenmächte und das war die Beteiligung an dem Angriffskrieg auf die Sowjetunion. Da steuerte das Franco-Regime eine Freiwilligendivision bei, die sogenannte Blaue Division, die bestand aus 18.000 Freiwilligen, hier das Emblem. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs war Spanien zunächst international isoliert. Das änderte sich im Zuge des Kalten Krieges. Es wurde ein Vertrag mit den USA 1953 geschlossen. Spanien stellte Militärbasen bereit. Im Gegenzug erhielt es Wirtschaftshilfen. Und Ende 1955 wurde Spanien in die UNO aufgenommen und konnte damit die Isolation durchbrechen. Nichtsdestotrotz, innenpolitisch wurde der Druck immer größer. Gewerkschaftsbewegungen, oppositionelle Gruppierungen und Autonomiebestrebungen, etwa in Form der ETA, wurden immer stärker. Franco war eigentlich die personifizierte Kontinuität im System. Das zeigt sich daran zum Beispiel, dass er 1947 das Königtum wieder einführte, dann aber 22 Jahre wartete, bis er den neuen König quasi proklamierte, seinen Nachfolger. Das war dann Juan Carlos, der heute noch der König von Spanien ist. Da gab es überhaupt keine innenpolitische Diskussion darüber in den loyalen Kreisen, weil Franco unangefochten war. In den 70er Jahren ging es ihm gesundheitlich aber immer schlechter, was zur Destabilisierung beitrug. Und am 20. November 1975 starb er an den Folgen eines Herzinfarkts. Die Staatspartei wurde im Jahr darauf aufgelöst, aber die personellen und ideologischen Kontinuitäten an der Staatsspitze verhinderten lange Zeit, dass das Franco-Regime aufgearbeitet werden konnte. Bis heute ein Symbol für das falangistische Denken ist dieses monumentale Grabmal, in dem liegen sowohl Franco als auch der Falangführer Antonio Primo de Rivera begraben. Beide sind an einem 20. November gestorben und das ist auch der Tag, an dem jeweils die Nachfahren der Falange sich zusammenfinden und versuchen, ihre Stärke zu demonstrieren.